Sturm, aus dem Sand und Sturm und Stein. Auf anderer Höhe, da liegt das den Schnee, da liegt da am längsten dort, trinken wir gar nicht fort. Frisch auf, alle Zeit, wir halten dran, zu unter Hamid, singe lustig an der Wien, am besten auf uns, so kämen wir.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 11 des Aue Podcasts Zwei gekreuzte Mikros. Ja, wir sind im neuen Jahr und es liegt Schnee im Erzgebirge. Wir wünschen euch ein gesundes und frohes neues Jahr 2021. Heute wieder bei mir, bei uns zusammen, Martin und Tobias.
Hi.
Hallo.
Wir wollen wieder auf das aktuelle Geschehen rund um Erzgebirge Aue schauen. Wir haben die Spiele geschaut für das Braunschweig-Spiel. Wir gucken auf die kommenden zwei Spiele gegen Paderborn und Düsseldorf und schauen uns an, was denn rund um den Verein denn noch so passiert ist. Ansonsten hoffe ich, ihr hattet schöne Feiertage und seid geruhsam ins neue Jahr gestartet. Weihnachten, ich weiß, Martin, deine Mutter ist große Erzgebirgsfan. Wie sah bei euch Weihnachten aus?
Ja, genau. Wir haben Weihnachten im kleinen Kreis gefeiert und wir waren jetzt nur zu viert. Und meine Mutter hat sich sehr über die Geschenke gefreut und wollte auch unbedingt beides haben. Ich hatte ja ein bisschen freigestellt, ob sie den Förderturm besser findet oder den Schwibbogen. Den Schwibbogen hätte ich sonst einfach auch wieder gerne mitgenommen und selber benutzt, aber sie will beides gerne haben.
Ich habe leider keine Fotos gesehen von dir, oder? Dachte, du postest mal so den Schwibbogen und so. Nichts gekommen. Kommt noch.
Alles klar.
Sehr gut. Und Silvester, Tobias, wie war es bei dir?
Ja, Silvester, das war natürlich was anderes als sonst. Also ich habe ja nicht in Leipzig feiern können aufgrund besagter pandemischer Lage. Aber ich habe mit sehr guten Freunden von mir über Discord praktisch gefeiert. Also das heißt, also es ist auch so ein ganz schönes Programm, wo man praktisch sein Bildschirm freischalten kann und dann zusammen irgendwas zusammen zocken kann, kommentieren kann. Und dann standen wir alle dann gegen 0 Uhr am Fenster und haben uns über das nicht eingetretene Feuerwerk erfreut. Also von daher war was anderes, aber war auf seine Art auch mal total entspannt und auch total schön auf seine Art.
Gab es in Dresden kein Feuerwerk?
Nee, also ganz vereinzelt, aber jetzt nicht so wie sonst, wo irgendwie gefühlt der Himmel auf die Erde fällt, sondern nur sehr, sehr vereinzelt. Und ja, also selbst 0 Uhr ist sogar noch der Bus gefahren. Also von daher, es war wirklich ganz ruhig und gediegen, muss man sagen.
Wie war es im Königreich Van Elten?
Also hier bei uns war nicht viel los.
Also hier in Hamburg, muss ich sagen, wurde schon einiges geböllert. Klar, weniger als sonst und auch kürzer als sonst, aber so 12, hätte ich jetzt gesagt, hat man keinen großen Unterschied zu sonst gemerkt. Also, tja. Die Leute haben dann doch ein paar Sachen gebunkert wahrscheinlich oder sich auf irgendwelchen Wegen noch was beschafft. Da hat es schon noch einigermaßen geknallt. Aber gut. Wir sind ins neue Jahr gestartet und das Jahr beschert uns überhaupt keine Winterpause. Die zwei Wochen würde ich jetzt mal nicht als Winterpause gelten lassen, sondern wir sind direkt gestartet mit dem ersten Spiel, ein Heimspiel gegen Braunschweig. Nicht gerade unser Lieblingsgegner, relativ wenige Spiele hier zu Hause gewonnen. Eines der wichtigsten war ja das Aufstiegsspiel 2010, was wir hier ja gewinnen konnten. Und jetzt 2021, das erste Spiel im Jahr, witzigerweise gegen Aue 2, wie es ja manchmal bezeichnet wird, mit Daniel Mayer als Trainer und Vitra, Kaufmann, Kupusovic, die ja alle mit ins Erzgebirge kamen. Und ja, sag ich mal, typisches Spiel von Aue mit dem typischen Ergebnis für Aue. Ich habe es jetzt tatsächlich nicht live gesehen, aber erzähl mal, Martin, was ist bei dir so hängen geblieben vom Spiel?
Also ich glaube, die Braunschweiger kommen deutlich besser ins Spiel und gehen auch dann mit 0-1 in Führung durch Fabio Kaufmann. Dabei stehen Ballas und Strauß sehr schlecht. Aue hat das Glück, dass sie nicht noch 0-2 in Rückstand geraten. Zingerle verpasst eine Hereingabe von Proschwitz nur knapp. Und es gibt dann vor der Halbzeit ja das relativ glückliche 1-1, wobei das jetzt nicht unverdient ist, also Aue kam dann auch besser ins Spiel. Es war ein schöner Kopfball nach einer Ecke von Riese. Breitkreuz gewinnt das Kopfballduell und Krüger macht einen schönen Freistoß. Und nach der zweiten Kopfstoß. Hälfte.
Kopfstoß, kein Freistoß.
Ah ja, ein Kopfstoß, ja klar. Also es war ein schöner Kopfball, ja, so wollte ich sagen. Und nach der zweiten Hälfte kommt eigentlich auch wieder Braunschweig besser aus der Kabine. Kaufmann hat nach einer Ecke einen Kopfball, den Fahndorf auf der Linie klärt. Und dann wird Kaufmann nochmal geschickt, wo aber Strauß dazwischen geht, 65. Minute. Und eigentlich im relativ direkten Gegenzug, also dann gab es noch eine Ecke. Und dann über den Gegenzug der Konter über Testroh, der auf Krüger wunderschön flankt, der macht ein super Tor dann zum 2:1. Das hat das Spiel schon ziemlich gedreht. Es gab dann noch ein Abseitstor von Nazarov in der 78. Minute und schließlich hat Testroh in der 88. Minute zum 3:1 mit einem satten Schuss den Endstand sozusagen besorgt. Und ich würde sagen, das war ein verdienter Sieg, auch in der Höhe. Hätte aber auch anders laufen können. Also es ist ein klassisches Auerspiel diese Saison.
Tobias, würdest du es auch als verdienter Sieg sehen?
Ja, definitiv. Also ich fand, das war ein intensives Zweitligaspiel, bei denen einfach, ich fand da auch Braunschweig in Teilen einfach auch die bessere Mannschaft war. Aber Daniel Mayer hatte das ja auch im Abschlussinterview ja ganz wunderbar gesagt. Ja, aber insgesamt muss man konstatieren, dass wir nach vorne nicht effizient genug sind und hinten eklatante Fehler machen. Das Frustrationslevel, wie das zweite Gegentor zustande kommt, ist nicht in Worte zu fassen. Und ich glaube, damit trifft es ja eigentlich auch ganz gut. Also gerade das 1-0, wie Martin das schon so gesagt hat, das war ja herrlich rausgespielt. Und ja. Also ich fand das wirklich, wirklich ganz super herausgespielt. Dann durch individuelle Rettungsaktionen von Aue auch noch das 2:0 verhindert, insbesondere durch Jean-Patrick Strauß und glaube Ballas war das auch einmal. Und einfach gerade dieses 2:1, ein herrliches Kontertor, ein herrliches Tor auch aus dem Umschaltspiel heraus. Also ich fand, Aue hat wieder mal das gezeigt, was sie richtig gut kann, nämlich super effektiv zu sein. Also aus wirklich wenigen Torchancen, ich glaube, es waren bloß 4, sozusagen drei Tore zu machen. Und das ist absolut großartig. Und diesmal fand ich es auch ganz gut, dass nachdem die ersten 20 Minuten Braunschweig besser war, war das Gegentor eigentlich wie so eine Art Warnschuss. Und der dazu führte, dass einerseits die Taktik umgestellt wurde und dadurch ein eher stärkerer Zugriff im Mittelfeld vorhanden war. Und was ich auch total positiv fand, dass 2 Tore nach Ecken gefallen sind, weil nämlich das 3:1 praktisch eine Kopie des 1:1 war. Und insofern muss man sagen, sie haben aus wenigen Chancen total viel gemacht und es hat sich wieder einmal gezeigt, dass Testroh und Krüger einfach super zusammenpassen. Und aus meiner Sicht, bis auf den einen Fehler, den Strauß gemacht hat, hat auch Strauß ein richtig, richtig super Spiel gemacht. Also von daher kann man sehr, sehr zufrieden sein.
Ich glaube, Schuster hat auch am Ende nochmal Strauß herausgehoben und hat auch nochmal betont, dass er ein besonders gutes Spiel gemacht hat. Ich habe ja nur die
Strauß Zusammenfassung war auch bei gesehen. Kicker der beste Spieler.
Okay, in der Kicker-Elf der Woche ist aber Krüger mit reingerutscht. Ich glaube, beide in Note 2,0. Ich glaube, Destroh auch 2,0. Aber Krüger ist in der Mannschaft des Tages. Ja, freut mich ja für ihn und wir haben ja auch gesagt, Strauß kann man ja fast so ein bisschen zum klaren Aufsteiger der Saison bisher betrachten, hat sich zum Stammspieler gemausert, hat mal gefehlt wegen der dummen roten Karte, die er sich da, oder gelb-roten Karte, die er sich eingehandelt hat. Aber ansonsten ja immer gespielt, offensiv sehr stark, immer in der Defensive eher mit Problemen. Das, was ich gesehen habe, gerade so die Rettungstaten, die er hier gemacht hat, die waren ja dann defensiv jetzt auch sehr stark. Also optimal, wenn sich so jemand noch dann auch, sagen wir mal, an seinen Schwächen orientiert und da auch vielleicht auch das Quäntchen Glück gehabt hat, hier im richtigen Moment am richtigen Ort zu sein. Das ist ja super. Ja, was mir aufgefallen ist, dass auch das Internet das Spiel auch oder das Auerspiel bewertet hat mit brutale Effizienz. Und das ist ja eigentlich auch so eine Überschrift, auch wieder eigentlich fast über die gesamte Saison bisher, dass wir aus den wenigen Chancen, die wir uns erarbeiten, dann doch relativ viele Tore machen. Und das ist natürlich ein klarer Garant für Erfolg, beziehungsweise auch auf 2 Spieler zurückzuführen, nämlich Krüger und Destroh davon, die ja schon sehr, sehr harmonieren und wo man ja gefühlt irgendwie sich stark jedes Spiel drauf verlassen kann, weil klar ist, einer von beiden trifft immer. Was mich überrascht hat, weiß nicht, wie es euch da geht, das war erst der erste Doppelback von Florian Krüger für uns. Also so von seinem Standing her und so von seinem Auftreten her hätte ich jetzt das jetzt nicht sagen können, beziehungsweise hätte er Geld drauf gewettet, dass er schon irgendwo mal 2 Tore für uns geschossen hätte. War aber tatsächlich der erste Doppelpack, den Krüger für uns hier geschnürt hat. Habt ihr das gewusst?
Nee, also ich dachte, er hatte schon ein paar Mal die Chance auf den Doppelpack, hat das dann aber immer sehr, sehr knapp vergeben. Also ich glaube, das war irgendein Spiel, der hätte nach 10 Minuten schon einen Doppelpack machen können. Da hat er aber einmal irgendwie hat er einmal die Orientierung verloren. Gegen Würzburg hätte er auch, glaube ich, einen Doppelpack machen können. Da waren schon viele Sachen dabei. Aber muss ehrlichweise auch dazu sagen, dass auch die Abwehr von Braunschweig einfach total, also nicht total schwach war, aber die hat schon wirklich echt große, große Schwächen gehabt. Also nicht für umsonst haben wir jetzt 32 Gegentore, haben damit auch die absolut rote Laterne, zum Beispiel Yannis Nicolaou. Da habe ich auch ein Braunschweiger Spiel auch als einen Risikoposten gesehen. Wytra hatte auch ein, zwei Schnitzer drin, war aber eigentlich ganz, ganz solide. Also man muss ehrlicherweise sagen, dass Braunschweig mit dieser Defensive aktuell nur wenig Chancen hat, überhaupt ein Spiel zu gewinnen. Obgleich zum Beispiel ein Fabio Kaufmann in Braunschweig total gut zurechtkommt. Aber alles in allem muss man sagen, hat die Defensive auch dem, also hat man auch gerade bei diesem Kontertor gesehen, hat die Defensive auch Aue ziemlich leicht gemacht.
Ich würde so ein bisschen das Kontertor außen vor lassen, weil das, also Konter war, glaube ich, dann schwer zu verteidigen. Was mir auch aufgefallen ist, so dieses 1-1 und 3-1 waren wirklich Kopien, so wie du es gesagt hast, Tobias. So immer dieses, einfach den Schritt voraus, so immer am 5-Meter-Raum, immer genau der Ball kommt dahin und der Aue Stürmer, mal Destro, mal Krüger, war immer diesen Schritt voraus und ist dann da und haust das Ding rein. Das ist halt eine gewisse Kaltschnäuzigkeit, aber natürlich auch eine gewisse Schläfrigkeit von der Abwehr. Aber wenn man Wytra da eben in die Innenverteidigung reinstellt, dann hat man vielleicht solche Probleme. Martin, du wolltest noch was sagen?
Ja, wobei mich hat auch der Auftritt von Braunschweig gewundert, weil sie ja eigentlich auch ein gutes Pokalspiel gegen Dortmund gemacht haben, wo sie erst in der letzten Minute dann auch 2-0 verlieren, haben ja lange Zeit ja noch fast an der Sensation geschnuppert, zumindest an einem Ausgleich. Und das finde ich auch, dass da irgendwas im Kopf ja nicht stimmen muss, ne? Aber ich meine, das ist ja klar, wenn du so lange unten drin stehst, dann hast du auch vielleicht dann bist du vielleicht auch immer den Schnitt zu langsam, nicht weil du körperlich zu langsam bist, sondern weil du mit dem Kopf zu langsam bist. So.
Ich glaube, auch das zieht sich so durch. Also ich habe jetzt nicht viele Spiele von Braunschweig gesehen, aber das Gefühl, wenn man so die Zusammenfassungen sieht oder die Spielberichte so liest, dass sie häufig gut mitspielen und gut dabei sind, aber auch da wieder beispielhaft jetzt dieses Spiel, dann doch am Ende irgendwo mal Schnitzer drin haben und dann die Spiele verlieren. Das war jetzt gegen Dortmund so, da kann man verlieren, das ist ja vollkommen okay, aber auch im Vorfeld einfach wenig Punkte geholt haben, weil sie die Chancen nicht nutzen und hinten halt ja 32 Tore nach 14 Spielen kriegen. Das ist halt schon über 2 Gegentore im Schnitt für einen Aufsteiger, da musst du erstmal Punkte holen und dann entsprechend 2-3 Tore schießen, das wird schwer. Hält denn Braunschweig die Liga? Was meint ihr?
Ich glaube, sie werden es am Ende schaffen. Aber nicht aufgrund ihrer eigenen Stärke, sondern aufgrund der Schwäche der anderen.
Ich kann es echt nicht sagen, weil ich finde ja auch, dass Sandhausen, St. Pauli, die beiden eigentlich gar nicht, beide nicht ganz unten in den Keller rein. Bei allen Schwächen, die haben.
Das ist auch schon ein relativ großer Abstand. Also Braunschweig ist jetzt 15. auf dem rettenden Platz sozusagen, mit dem sie direkt die Liga halten würden. Und der Platz drüber, Regensburg, auch mit 14 Spielen und schon 17 Punkten. Also sie sind schon 5 Punkte weg. Zwischen Platz 14 und 15 sind 5 Punkte Abstand. Das ist schon viel, gerade auch für St. Pauli, die jetzt auf Platz 17 aktuell stehen mit 8 Punkten. Die haben 4 Punkte jetzt Abstand auf Braunschweig, aber auch 9 Punkte hier schon auf den 14. Platz. Die müssen auch langsam mal ins Rollen kommen. Also da unten mit Würzburg und St. Pauli, die jetzt ja auch noch das Nachschlussspiel haben gegeneinander, da wird ja einer von beiden mal mindestens Punkte holen. Aber das ist schon ja ein gewisses Schicksalsspiel jetzt am Mittwoch, glaube ich.
Wenn Würzburg das verliert, dann haben sie eigentlich den Anschluss verloren für die Hinrunde.
Gut, die werden vielleicht ihre letzte Zweitligasaison dann einfach umdrehen und einfach den Durchmarsch in der Rückrunde dann machen und sich dann doch vielleicht halten.
Ja, aber so ein bisschen. Also mir täte es ja um Daniel Mayer einfach leid, wenn sie absteigen würden. Weil ich mag den, als Typen mag ich den sehr und ich mag den auch, weil er auch ein Aue, glaube ich, auch wirklich was bewegt hat und weil er auch wirklich auch eher relativ attraktiven Fußball gespielt hat und ich den auch als Typ einfach so mag. Auch wenn der ein bisschen eckig und kantig ist, aber das kann man ja auch als Mensch auch mal sein, so ein bisschen Ecken und Kanten haben.
Was hättet ihr gedacht? Jetzt spinnen wir mal etwas rum, wie das Auer Publikum ihn empfangen hätte, wenn das Stadion voll gewesen wäre.
Also ich glaube nicht, dass er dann negativ begrüßt worden wäre, sondern dass da doch die Dankbarkeit überwiegt. Also ich kann mich jetzt auch an keinen Trainer erinnern, der in Auer dann ausgepfiffen würde oder so. Also
ja, glaube ich auch. Tobias?
Genau, also wenn ich auch die Forenbeiträge lese, die lesen sich in der Tendenz eher positiv zu Meier. Natürlich gibt es ab und an nochmal ein paar gehässliche Stimmen, aber ich glaube auch, dass die Leute eher dankbar für ihn sind.
Ja.
Und seine Arbeit.
Das glaube ich auch. Ich habe die Zusammenfassung gesehen, da sieht man noch, wie er zwar etwas distanziert, aber trotzdem liebevoll die zwei Physiotherapeutinnen umarmt, dann auf dem Weg zum Spiel. Also ich glaube, da sind auch noch die Beziehungen relativ intakt zwischen den Vereinsangestellten und ihm. Also ich glaube, das passt so auch ganz gut. Irgendwo habe ich jetzt auch ein Interview gelesen im Vorfeld des Spiels, dass er auch irgendwie nochmal mit Leonard irgendwie telefoniert hätte oder sich da auch ausgetauscht hätte oder so, sagen wir mal, so seinen Standpunkt nochmal dargelegt hätte, warum es damals im letzten Jahr, nee, im vorletzten Jahr, muss man sagen, auseinandergegangen ist. Ich finde es auch, es ist ein sehr moderner Trainer, der sicherlich auch einiges in Aue in der Art geändert hat, worauf Schuster aufbauen konnte, aber natürlich mit seiner Art im Zweifel doch mehr aneckte, auch gerade nach einer gewissen Zeit, glaube ich, aneckte, sodass dann wahrscheinlich noch ein gewisser Auslöser notwendig war, dass dann so ein Abgang relativ schnell vonstatten ging. Ich würde ihm auch die Daumen drücken, dass er dann doch auch Erfolg in Braunschweig hat. Und ja, man sieht sich immer zweimal. Vielleicht gibt es ja nochmal eine Chance, irgendwie zusammenzukommen. Okay, das Spiel endete 3:1. Das hat uns auf Platz 6 der Tabelle hochgeschoben. 14 Spiele, 22 Punkte. Ich glaube, da können wir auch wieder mehr als zufrieden sein. Ich habe mal geguckt, in der letzten Saison, wo wir ja auch ähnlich stark gewesen sind, hat man sogar noch einen Punkt mehr. Da hat man nach 14 Spielen 23 Punkte. Also hier würde ich auch wieder sagen, alles im Soll. Nach oben sind es 5 Punkte auf den 3. Platz. Nach unten dann deren, muss ich scrollen, 11 Punkte. Also 5 Punkte nach oben, 11 Punkte nach unten. Damit können wir, glaube ich, geruhsam in die nächsten Spiele starten. Wobei bei Twitter auch Max gepostet hat, uns stehen 10 schwere Spiele voraus. Ich glaube, die nächsten 10 Spiele, hat er ermittelt, sind genau gegen die ersten 10 oder ersten 11 dann der Tabelle. Ich glaube, das wird dann schon nochmal die Tabelle etwas gerade rücken und dann sollten wir auch mit dem einen oder anderen Rückschlag mal leben können, was wir, glaube ich, auch sehr, sehr gut können. Erinnert euch an die Jahre vor 2, 3, 4 Jahren, wo wir da immer unten rumgekrebst sind, immer ungefähr so viele Punkte hatten, so viel, wie wir Spiele hatten. Jetzt haben wir 14 Spiele und 22 Punkte. Ich glaube, darauf kann man sich ausruhen. Und ich würde sogar so weit gehen mal, dass ich sage, dieses Jahr kommen wir nicht mehr in Abstiegsgefahr, weil ich einfach auch sehe, dass doch auch eine Qualität in der Mannschaft steckt. Also wir betonen immer wieder diese Effektivität und oft auch, dass es viel Glück ist, wie Aue Spiele gewinnt. Aber wenn man wirklich über so einen langen Zeitraum dann doch konsequent seine Punkte holt, kann ich mir nicht vorstellen, dass wir da nochmal so einbrechen, dass wir wirklich hinten reingeraten. Nach oben wird es auch nichts. Deswegen ist es für mich eigentlich eine geruhsame Saison. Und ich würde auch mal eine These aufstellen, dass ich eigentlich vom Verein oder auch vom Trainer mir jetzt erwarte, vielleicht ist es jetzt noch ein Moment zu früh, aber wenn man so Richtung Frühling denkt, wirklich mal perspektivisch auch an den Kader herangeht, vielleicht auch jetzt in der Winterpause den einen oder anderen Transfer noch tätigt, der uns vielleicht im Moment nicht weiterbringt, aber doch vielleicht auch die Rückrunde dafür nutzt, mal das ein oder andere Experiment zu wagen, dem einen oder anderen Spieler mal Spielpraxis zu geben, mal was auszuprobieren. Also soweit würde ich gehen, das dann mal auszuprobieren, weil auch da müssen wir uns weiterentwickeln. Unser Kader ist mit der älteste in der zweiten Liga. Wir brauchen frisches Blut. Wir werden ein paar Spieler sicherlich auch abgeben müssen in der Sommerpause, dann spätestens, sodass ich da eigentlich jetzt schon den Blick auf die nächste Saison werfen würde und sagen würde, da haben wir jetzt ein gutes Polster, das jetzt mal auszuprobieren und zu testen. Geht ihr da mit oder würdet ihr noch nicht so weit gehen?
Naja, zumindest. Also ich finde, das hat man wieder bei Sky gesehen. Man begegnet der Arbeit von Aue jetzt immer mehr mit Wertschätzung. Also das fand ich eigentlich sehr positiv, dass man sagt, Mensch, toll, was die da aufgebaut haben. Also das fand ich persönlich sehr schön. Ich glaube, dass wir sicherlich so einen Spieler wie Krüger nicht halten können. Dafür hat er ja aber dankenswerterweise verlängert. Und ich bin gar nicht so sicher, ob wir in der Winterpause schon irgendwelche Spieler transferieren. Ich glaube es ehrlich gesagt eher nicht. Also man könnte vielleicht jetzt beginnen, schon mal ein bisschen zu scouten, wer für die nächste Saison sinnvoll sein könnte.
Also ich denke auch, dass das auf jeden Fall ein Vorteil ist, wenn du früh weißt, dass du in der zweiten Liga bleibst. Und das wusste man ja in den letzten Jahren eher nicht so früh.
Also ich glaube, man kann geruhsamer in Vertragsverlängerungsgespräche gehen, das ist das eine. Aber natürlich, Tobias, wie du gesagt hast, in Scouting ganz anders rangehen, wenn man eben auch gewisse Perspektiven Spielern geben kann, Nachwuchsspielern, das wird ja wahrscheinlich auch so die Zielgruppe sein, zu sagen, hier in Aue hast du jedes nächstes Jahr relativ sicher Zweitliga-Fußball. Wir zeigen dir, was du kriegst. Du hast ein paar Beispiele mit Krüger, mit ein paar anderen Jungen, die sich dann hier auch weiterentwickelt haben und auch den Sprung dann in die nächste Stufe, sagen wir mal, gemacht haben. Ob sie es geschafft haben, haben die wenigsten oder kaum einer, aber auf jeden Fall haben sie sich in der Art weiterentwickelt, dass sie dann interessant wurden für andere Vereine. Und das ist, gehört, glaube ich, auch so zu unserer Vereins-DNA so mit dazu, genau das auch auszuspielen und zu zeigen, hier Aue ist attraktiv, vielleicht fernab von jeglicher Metropole, aber auch da in Ruhe zu arbeiten. Und schau dir die Beispiele an, so ist es gelaufen für die jungen Spieler. Komm auch du zu uns und verstärke uns. Und klar, gescoutet wird, glaube ich, immer. Und ich glaube, man hat auch schon eine gewisse Liste an interessanten Spielern für die nächste Saison. Aber gerade auch die Chance, Spielpraxis zu kriegen, sich in die Mannschaft zu integrieren, vielleicht auch dann erstmal das Erzgebirge und den Verein kennenzulernen, warum nicht da auch die nicht vorhandene Winterpause dann irgendwie zu nutzen, zu sagen, komm zu uns und lern uns kennen und Spielpraxis kriegst du auch jetzt schon mal. Weil ich glaube, irgendwann steht uns ein größerer Umbruch bevor, gerade in der Offensive. Ich gehe auch mit, Krüger wird im Sommer weg sein. Selbst bei Testro, er ist zwar 30, aber auch da würde ich mir nicht die Hand ins Feuer legen, dass nicht irgendein ambitionierter Zweitligist oder vielleicht sogar so für die Bank so ein Abstiegskandidat aus der ersten Liga hier Interesse zeigt und sagt, so ein Destro mit so einem Stoßstürmer, ein Stürmer, der gut den Ball halten kann, der dann doch aber auch vielleicht im Konter schnell ist, dass der für den einen oder anderen ambitionierteren Verein nochmal interessant werden würde. Auch da wird Aue irgendwann sagen, legt das Geld auf den Tisch und ich nehme es und gebe euch den Spieler dafür. Und darauf will ich einfach vorbereitet sein. Keine Widerworte, ihr seht es genauso.
Genau.
Genau. Nutzen wir die Zeit. Das war nur das eine Spiel. Wir gucken auf die nächsten Spiele und haben die angesprochenen schweren Hürden vor uns. Das erste jetzt mit Paderborn, was, wenn man auf die Tabelle guckt, das Spiel eines Sechstplatzierten, das sind wir gegen Paderborn, die jetzt noch spielen, gegen Düsseldorf, wo wir das Ergebnis noch nicht kennen, aber gehen wir mal davon aus, selbst wenn sie gewinnen, auswärts in Düsseldorf, was wahrscheinlich auch nicht so leicht werden würde, dann würden sie auf Platz 9 vorrücken. Nichtsdestotrotz Absteiger aus der ersten Liga, die sich jetzt, glaube ich, auch nach einigen Schwierigkeiten am Anfang so etwas gefangen haben, einen großartigen Sieg im DFB-Pokal gegen Berlin jetzt gemacht haben.
Union.
Das gegen Union gemacht haben. Das wird ein schwerer Gegner, oder Tobias? Was hast du recherchiert?
Ja, das wird tatsächlich, Paderborn, das scheint mir, als ich heute recherchiert habe, auch eine ganz schöne Wundertüte zu sein. Also wir kommen wieder mal zur allgemeinen Statistik, wie ich das so gerne mache. Es gab insgesamt 16 Auseinandertreffen in der zweiten Bundesliga. Davon hat Paderborn 7 gewonnen, Aue hat 8 gewonnen, es gab ein Unentschieden. Die Aue-Siege müssen aber schon ein bisschen länger her sein. Denn tatsächlich der letzte Sieg 2019, das war ja genau am 9.3.2019, das war das Spiel, wo ich mit dem Trainer von Paderborn ins Zielgespräch gekommen bin.
Trainer
ein bisschen. Bitte?
In ja, sag's doch, wie es war.
Wie du hast mit dem geschlagen, was?
Nein, geschlagen habe ich mich mit dem nicht. Also ich saß halt hinter ihm und ich habe immer wieder lautstark das Spiel kommentiert, bis er mal geantwortet hat.
Ah, ist doch witzig.
Er hat uns danach aber die Hand gegeben. Also er hat die Sachen anders gesehen als ich.
Damals hat man noch Hände geschüttelt.
Ja, damals durfte man noch Hände schütteln und er drehte sich um und sagte, laber kein Scheiß. tschüss. Und das war, und das Lustige war, dass hinter mir dann erhob sich da die Traube und alle haben sich dann mit dem Trainer von Paderborn, mit Herrn Baumgart unterhalten. Das war, also unterhalten ist jetzt noch nett ausgedrückt, aber es gab einen weniger konstruktiven Meinungsaustausch. Und aber ich, seitdem ist mir dieser Mensch auch sehr, sehr sympathisch irgendwie, weil der einfach auch eine gewisse Form von Menschlichkeit gezeigt hat. Und das war auch ein Spiel, da kann ich mich erinnern. Da hat der Paderborn auch, glaube ich, die rote Karte gesehen. Ich glaube, durch Hünemeyer war das. Und danach ist das für Aue gekippt. Aber davor gab es auch lange wirklich keinen Sieg für Aue. Das heißt, hier zum Beispiel 2008 haben sie verloren, 2014, 2013, 2012. Und tatsächlich die Siege beim letzten zehn Aufeinandertreffen waren zum Beispiel am 8.10.2011 und an dem ersten Spieltag am 21.08.2010. Die Bilanz von Paderborn ist, ja, wie soll ich das sagen, liest sich ein bisschen so wie so eine Achterbahn. Sie sind schwach gestartet, also haben gegen Holstein Kiel haben sie verloren 1-0, dann haben sie gegen HSV verloren 3-4, dann gegen Heidenheim 0-0. Und dann hatten die aber so ab dem 4. bis zum 8. Spieltag, mit Ausnahme des 5. Spieltags, eine kleine Siegesserie gestartet. Und sind dann zum Beispiel nach dem 8. Spieltag wieder nach dem Sieg gegen Pauli auf dem 3. Platz gestanden. Und ab dann ging es sozusagen wie bei der Achterbahn wieder bergab. Und jetzt sind sie gerade wieder so ein bisschen auch auf dem aufsteigenden Ast. Und ähnlich liest sich auch ihre bisherige Saisonbilanz. Also es haben 13 Spiele, also das heutige Spiel nicht mehr einberechnet. Gibt es 5 Siege, 3 Remis und 5 Niederlagen. Und ein Torverhältnis von 17-15. Und da sagt man im Wesentlichen, okay, sie schießen relativ wenige Tore, kriegen dafür aber auch relativ wenige Tore. Und ich würde sagen, Braunschweig ist rein von den Namen, die sie haben und rein von den Spielern, die sie haben, wesentlich besser als ihr Tabellenstand.
Paderborn.
Und besonders stark in dieser Saison ist zum Beispiel Leopold Zingerle. Der hat immer wieder mal ganz gute Paraden, ist allgemein auch ein Torhüter mit einem guten Positionsspiel für die zweite Liga und relativ guten Reflexen. Und der hat mir damals schon in Magdeburg gut gefallen, den hat man dort bloß leider vom Hof gejagt, aus irgendwelchen Gründen. Und dann haben sie halt noch praktisch den Rollen Schallenberg und zum Beispiel den Sebastian Schonlau, haben sie eigentlich auch relativ gute Spieler. Gute Spieler, muss man sagen. Insgesamt gesehen aber eine Mannschaft, die man relativ schwer einschätzen kann und wo man aber halt auch sagen muss, zu Hause sind sie schon einen Tacken stärker als einfach auswärts. Na, insofern wird das auch für Aue eine ganz schwere Auswärtsaufgabe werden.
Martin, siehst du das genauso?
Also ich könnte jetzt sagen, außer dass sie relativ wenig Tore geschossen haben, ist diese Saison eigentlich so wie so eine kompakte Zusammenfassung der letzten Jahre des Paderborner Tal- und Höhenflug. Also immer hoch und runter die Saison, die letzten 5 Jahre in einer Halbserie. Ob auswärts oder zu Hause ist gerade sekundär. Und ich sehe jetzt nicht, dass man da keine Chance hat, sondern man muss da auch versuchen zu punkten.
Können wir nochmal kurz zusammenfassen die letzten Jahre von Paderborn, also dass uns das nochmal im Kopf ist. Also ich glaube, langjähriger Zweitligist, sagen wir mal so, paar Jahre in der zweiten Liga, dann den Aufstieg in die erste Liga geschafft, dann dort abgestiegen wieder in die zweite Liga, dann abgestiegen in die dritte Liga, dann
eigentlich auch in die vierte Liga abgestiegen.
Dann dort auch abgestiegen in die vierte Liga. Weswegen sind sie drin geblieben?
Wegen 60.
Wegen 1860, weil die Lizenz entzogen bekommen haben, sind dadurch in der dritten Liga drin geblieben. Im nächsten Jahr steigen sie direkt wieder auf in die zweite Liga, steigen direkt im nächsten Jahr auf wieder in die erste Liga, steigen jetzt in der letzten Saison wieder ab in die zweite Liga und sind jetzt wieder in der zweiten Liga und würden sich, glaube ich, nichts anderes wünschen wie endlich mal Kontinuität, oder?
Ja, in der Tat.
Okay, das ist ja ein Auf und Ab und wird ja dann auch ein ganz spannendes Interview, Martin, was du führen wirst. Wir haben über Twitter Stefan gewinnen können. Stefan, bekannt als Twitter-User Schwarz und Blau, ist da eine der Fan-Koryphäen, glaube ich, kann man betonen. Hat jetzt auch ein Buch geschrieben, die Fanfibel vom SC Paderborn. Ist, glaube ich, auch einer, der im Osten geboren ist.
In Brandenburg, genau.
Und genau, ich glaube, ich den anderen Weg gemacht hat, aus beruflichen Gründen dann, ich glaube, irgendwo oder auch wegen Studium in Paderborn gelandet ist, da erst vor ja doch ein paar Jahren dann die Liebe zum SC Paderborn gefunden hat. Eigentlich genau das Gegenteil wie du, oder?
Ja,
und,
könnte man
dann jetzt zum wirklichen ja, Blogger, Podcaster, mittlerweile auch Buchschreiber über den SC Paderborn. Also ich freue mich drauf. Wir werden das Interview im Nachgang aufnehmen und dann hinten an diese Folge packen. Ich bin gespannt, wie Stefan die aktuelle Situation einschätzt und ja, natürlich noch mehr, wie das Spiel dann am, wann spielen wir, Samstag oder Sonntag?
Wir spielen am Sonntag, den 10.01.
Wieder am Sonntag. Mir gefallen ja lieber die Samstagsspiele, aber dann, gut, dann spielen wir wieder Sonntag, 13.30 in Paderborn. Was tippt ihr, Tobias?
Also ich sage, wenn wir einen guten Tag erwischen, ein Unentschieden, ein 1:1.
Ich sage 2:1 wie immer.
Ja, Aue natürlich, ne?
Ja, natürlich. Ja. Immer für den Favoriten.
Es ist echt schwer. Ne? Das ist, in dieser Saison sind sowohl wir als auch Paderborn so eine Wundertüte. Ich mach mal den Dreier komplett und sag mal 2:0 für Paderborn. Immer im Sinne Best Case, entweder freue ich mich, dass ich richtig getippt habe oder dass Aue mal wenigstens einen Punkt holt. Ich sag 2:0 für Paderborn. Da gehe ich mal von aus, wenig zu holen. Aber wir können es ja dann schon wieder besser machen, indem wir dann eine Woche später, ich glaube, das ist ein Samstagsspiel.
Genau, der 16.01.
Gegen Düsseldorf spielen, die aktuell noch vor uns stehen. Auf Platz 5 aktuell. Heimspiel gegen Düsseldorf, der nächste Absteiger aus der ersten Liga. Tobias, was hast du
genau recherchiert? Also ich glaube, Düsseldorf, das wird ein richtig fettes Brett werden. Also auch wie auch hier wieder unser Direktvergleich. Also in 12 Spielen gibt es 3 Siege für Aue, 1 Unentschieden und 8 Niederlagen. Zu Hause ist Düsseldorf diese Saison eine absolute Macht. Also wir haben 6 Spiele zu Hause, haben 5 gewonnen und ein Unentschieden. Zu Hause auswärts schwächeln sie aber, denn da haben sie 7 Spiele bei plus 2 gewonnenen Spielen, 1 Unentschieden und 4 Niederlagen und einem negativen Torverhältnis. Sind so ein bisschen, wenn ich mir ihren Statistikverlauf angucke, ist das so ein bisschen wie so eine Säge. Also das heißt, hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter, aber mit aufsteigender Tendenz.
Aber man muss dazu ja auch sagen, auswärts haben sie ja auch gegen die richtig starken Gegner verloren, ne?
Ja.
HSV, genau. Kiel, Hannover und Bochum. Bochum.
Genau, gegen Bochum. Und haben wir aber auch zum Beispiel, also Da sind sie tatsächlich, da sind sie auch tatsächlich anfällig. Sie ist eine Mannschaft, die mit Vorliebe inzwischen der 81. und 90. Minute trifft, aber halt auch eher relativ gleich verteilt sozusagen auch Gegentore bekommt. Das heißt also, sie sind defensiv tatsächlich absolut anfällig. Und muss auch mal, wenn man sich jetzt mal nur die Statistiken anguckt, treffen sie auswärts bedeutend seltener als zu Hause. Und sie kriegen halt auch mehr Tore. Man sollte jetzt aber trotzdem den Gegner nicht unterschätzen, weil sie einfach Top-Spieler in ihren Reihen haben. Gerade wenn ich mir so einen Rohan Hennings angucke, mit seinen 6 Toren, der Mann müsste auch schon alt sein wie unser Thomas hier. Und kann trotzdem noch gerade auslaufen.
Also wenn ich 33 wäre, dann würde ich da auch dann nochmal mitspielen können. 33,
also so alt wie ich praktisch. Dann haben sie noch Kenan Karaman, Matthias Zimmermann. Also das ist schon ein super Kader. Aber in der Saison haben sie natürlich auch mit Florian Kastenmeier natürlich auch einen absoluten Rückhalt im Tor stehen. Und also es wird keine ganz einfache Aufgabe, aber ich sage, dass Düsseldorf zu Hause von Aue schlagbar ist, weil ich schon denke, dass Aue in der Lage ist, auch mal auswärts oder zu Hause 3 Tore einfach auch zu schießen. Na, davon bin ich total überzeugt und ich glaube, dass Düsseldorf nach einem harten Spiel schlagbar ist.
Also ich habe mir auch die letzten 3 Spiele von denen in der Liga jetzt vor dem Paderborn-Spiel mal angeschaut. Ich fand die Siege jetzt gar nicht so überragend, auch wenn sie 2x 3:0 gewonnen haben. St. Pauli ist einfach mega schlecht aktuell und gegen Osnabrück machen sie die letzten beiden Tore auch fast mit dem Schlusspfiff. Und was mir auf jeden Fall sehr viel Hoffnung macht, ist das Pokalspiel gegen Essen, was sie gemacht haben. Sind ja gegen Essen im Pokal rausgeflogen. Und wenn Aue wie so eine Pokalmannschaft gegen Düsseldorf antritt, haben sie auf jeden Fall auch gute Chancen.
Wobei sie natürlich jetzt in den letzten vier Spielen, also sie haben die letzten vier Spiele in der Saison oder in der Liga gewonnen, ja, glaube ich. Das waren deine angedeuteten klaren Siege. Also vier Siege in der Saison zuletzt. Jetzt aktuell, ja wie gesagt, noch das Paderborn-Spiel. Auch das wird, glaube ich, ein schwieriges Heimspiel. Tobias, du ärgerst dich ein bisschen, dass du nicht im Stadion sein kannst und Uwe Rösler belöffeln kannst, oder? das wäre natürlich auch so ein Kandidat. Jetzt ja auch aktuell, also zuerst gegen Steffen Baumgart, dann gegen Uwe Rösler, das ist ja auch alte
Osthelden
des Fußballs sozusagen. Macht euch mal den Spaß, das habe ich gerade auf, das aktuelle Kickerbild von Steffen Baumgart anzugucken. Das ist echt, da sieht man, mit ihm ist nicht zu spaßen. Und Tobias, Respekt, wenn du da das Wort erhoben hast, mit natürlich deinem Sicherheitsabstand. Aber wenn der sich mit dem Blick umgedreht hätte im Stadion und mir irgendwas zugerufen hätte, da wäre ich, glaube ich, noch mal zwei Schritte zurückgegangen oder zwei Etagen nach oben gegangen. Respekt, mutig.
Das Bier hat mir Mut gegeben.
Ja, wie immer. Das ist doch gut. Das ist doch gut. Ach, wie gerne würde ich doch mal wieder ein Bier im Stadion trinken. Okay, Tipps, Heimspiel gegen Düsseldorf. Tobias, du bist recht euphorisch.
2-1.
Ich sag 1-1.
Martin sagt 1. Was ist los?
Ja, also ich mag die Fortuna nicht. Das muss man auch mal durchhalten.
Deswegen kannst du ja 3-0 mit dem Tipp aus.
Ja, aber ich bin da auch ein bisschen traumatisiert von diesem Kackverein. Ich war da auch mal in der Arena, als Aue da 0-4 verloren hat. Oder wann war das? Also das war, glaube ich, in der 2014, also als 13-14 Saison.
Ich sag, wir gewinnen 2-0. Ich bin da auch guter Dinge, irgendwie zu Hause läuft und wenn wir in Paderborn mal wieder eine Niederlage uns holen, dann ist man dann mal wieder dran, zu Hause wieder zu gewinnen. Also, wenn wir zusammenrechnen, unsere Dreier-Tipps nach den zwei Spielen ist bei Tobias haben wir 4 Punkte mehr, bei dir, Martin, haben wir auch 4 Punkte mehr, bei mir haben wir 3 Punkte mehr. Das ist doch ganz cool. Okay, dann haben wir die Spielvorschau auch abgeschlossen und gucken mal, was denn sonst noch rund um den Verein passiert ist. Und da ist ja doch auch wenig passiert, weil dann auch, glaube ich, jeder rund um den Verein die Feiertage genossen hat. Aber, und ich glaube, es war noch vor Weihnachten, jetzt helft mir mal, als der Verein seinen Rechenschaftsbericht für die Saison 2019-2020 veröffentlicht hat. Und da ja, was sie sonst über die Mitgliederversammlung machen, sagen wir mal so transparent, wie der Verein das halt immer macht, die Dinge uns mitgegeben hat, wie der Verein gerade wirtschaftlich steht. Nicht nur die Fußballabteilung, sondern auch die anderen Sparten. Und da, was bei mir hängen geblieben ist, dass wir mit dem Plus auch aus der Saison rausgegangen sind. Also es ist ja kein Jahresabschluss, sondern immer die Saison 19-20 wurde hier betrachtet. Hier sind wir mit einem Plus von knappen 13.000 Euro, glaube ich, rausgegangen, was ja schon im Rahmen der halben Corona-Saison sehr positiv zu bewerten ist, was ja auch, glaube ich, in dem Statement vom Verein auch mit drin stande, wobei sie auch schon klar mit rübergebracht haben, dass solche Zahlen wahrscheinlich in der näheren Zukunft so nicht mehr absehbar sind und tatsächlich auch der Verein, wie, glaube ich, auch viele andere Vereine, einfach in wirtschaftlichen Schwierigkeiten aktuell drinsteckt. Aber nichtsdestotrotz kann man es ja auch nochmal positiv bewerten, dass wir die Saison trotzdem mit einem minimalen Plus beendet haben. Das schaffen auch nicht so viele Vereine, gerade in der Corona-Saison im letzten Jahr. Zwei neue Premium-Sponsoren wurden bekannt gegeben, beziehungsweise wurden dort sozusagen notiert, dass sie im Vergleich zur Vorsaison zwei neue Sponsoren gewonnen haben, Premium-Sponsoren. 2.000 neue Mitglieder, also wir haben jetzt knapp über 9.000 Mitglieder. Die restlichen 9.187 haben wir aktuell. Die letzten 800 werden wir doch auch noch irgendwie hinbekommen. Was war das Ziel bis 2022? Die 10.000?
Das war doch schon zum Ende des letzten Jahres eigentlich 10.000.
Ach, na gut.
Also vorletzten, war es nicht 2019 schon?
10? Ja genau, 2019 zur Märkte-Geschichte.
Okay, ja, das stimmt.
Was hier gar nicht drinsteht an Sponsoren, der Hauptsponsor Vetas hat ja auch noch verlängert. Das war das sogar stimmt. Noch zu Weihnachten wurde das announced, am 24.
War die Weihnachtsbotschaft.
Die haben 2 Jahre verlängert. das Unternehmen aus Olbernhau.
Und ich glaube, man konnte es nicht so deutlich rauslesen, aber es ist tatsächlich so, jetzt auch 2 Jahre länger Vetas als Trikotsponsor, ne? Also nicht nur als Hauptsponsor, sondern
genau.
Als Trikotsponsor tatsächlich.
Genau. Wenn es steht drin, wenn sie auch über die aktuell laufende Saison als Haupt- und Trikotsponsor treu waren, dann scheinen sie den Vertrag um 2 Jahre verlängert zu haben.
Auch das muss man ja auch trotzdem nochmal sehr positiv herausheben in der aktuellen Lage. Ich kenne jetzt die aktuelle wirtschaftliche Lage von Vetas nicht, aber so in der Lage jetzt auch so einen Vertrag dann entsprechend weiterzuführen und fortzuführen, das ist aller Ehren wert und super, unseren kleinen Verein hier weiter derart zu unterstützen. Und die Ringerhalle wurde in Lothar Lessig, also wurde eröffnet und in Lothar Lessig Halle umbenannt, beziehungsweise benannt.
Ist er nicht Präsident?
Richtig, genau. Ja, Rechenschaftsbericht. Ansonsten, ich hatte es ja schon gerade gesagt, normalerweise wird der Rechenschaftsbericht ist ein Teil der Agenda auf der Mitgliederversammlung. Und ich weiß nicht, ob wir es hier in der Runde auch schon mal thematisiert haben, ja, die Mitglieder dann doch auch mit einer Information gerechnet haben im Laufe der Saison oder im Laufe des Jahres, letzten Jahres, wann denn Aue eine Mitgliederversammlung macht. Das gab keine. Das war dann vielleicht im Rahmen von Corona auch zu erwarten. Aber tatsächlich hat mich überrascht, dass es jetzt gar keine Information darüber gab. Also so eine E-Mail wäre natürlich ganz cool, wie sie sonst immer für die Mitgliederversammlung die Einladung ausgesprochen hätten. Da mal eine E-Mail an alle zu schreiben, hier in der aktuellen Lage sehen wir es nicht für möglich, eine Mitgliederversammlung zu machen. Wir halten euch aber weiterhin über die Social-Media-Kanäle auf dem Laufenden und hier gibt es den Rechenschaftsbericht. Das hätte mir als bessere Kommunikation gefallen. So wird es jetzt einfach unter den Tisch gefallen lassen. Oder habt ihr irgendeine Information gehört, was mit der Mitgliederversammlung ist? Scheinbar ist sie jetzt ersatzlos entfallen. Und da mit der Frage, vereinsrechtlich, ist das überhaupt so ein gangbarer Weg, eine Mitgliederversammlung einfach ausfallen zu lassen?
Also ich habe dazu keine Informationen bekommen. Es ist aber so, dass das jetzt durch dieses Corona-Gesetz, womit ja auch zum Beispiel Mietzahlungen eingestellt werden konnten für Shops und so weiter, konnte man ja auch digital Mitgliederversammlungen halten, die rechtssicher sind. Und aus meiner Sicht gibt es auch keinen Grund, das nicht digital zu machen. Außer, dass natürlich das eine gewisse Partizipationshürde ist. Aber es ist ja auch für mich als Mitglied, der 300 Kilometer entfernt wohnt, eine Partizipationshürde, irgendwo auf dem Donnerstag nach Aue zu fahren. Also die Sicht wird ja nie gefahren. Und ich kann auch berichten, ich bin ja noch Mitglied beim SV Babelsberg und die haben auch nur eine Mitgliederinformationsveranstaltung gemacht, wo sie die aktuellen Zahlen präsentiert haben und dann nochmal erklärt haben, dass es gar nicht so schlimm ist, wenn man nicht spielt, weil man halt gewisse Einnahmen sicher hat und der Spielbetrieb mit wenig Zuschauern auch viel, viel teurer ist eigentlich auf Dauer, als nicht zu spielen. Und so eine Information würde mir von Aue eigentlich auch mal würde ich mir auch mal wünschen, vor allen Dingen, weil man ja noch einen Abschluss jetzt gemacht hat im Jahr, wo man gerade mal 2 Monate ohne Zuschauer gespielt hat und halt eine 2 Monate Pause hatte und mit dem gerade so an die schwarze Null kratzt und dann kann man ja mal überlegen, was dieses Jahr für ein riesiges Minus entstehen muss, wenn man jetzt für die Rückrunde zumindest mit Zuschauern kalkuliert hat. Mhm. Und das finde ich auch schlecht, das nicht jetzt zu kommunizieren, weil jetzt könnte man vielleicht auch nochmal eine Kampagne starten, wo man irgendwie Geld kriegt von Sponsoren, wo man Geld von Mitgliedern kriegt, keine Ahnung. Also so, ich würde mir vielleicht auch nochmal Geisterspieltickets kaufen, die sind übrigens sehr schön. Also
ja, ich habe übrigens 3 beim letzten Mal bestellt, für uns bestelle ich ja immer 3 und habe 4 geliefert bekommen.
Ah. Großartig.
Ja? Bestelle 3, bekomme 4.
Ich finde es sehr, sehr merkwürdig, dass man das nicht transparenter macht. Klar, man will mit diesen Informationen auch nicht nach draußen. Und ich hatte da auch eine schöne Diskussion auf Twitter angefangen mit einem Dynamo, wo dann auch auf das Argument gegenkam, dass ich gesagt habe, ja, Borussia Dortmund muss auch ordentliche Abschlüsse veröffentlichen. Sogar eigentlich ständig, weil es halt ein börsennotiertes Unternehmen ist. Dann damit zu argumentieren, ja, aber Aue ist ja ein e.V. und muss ja gegenüber seinen Sponsoren auch Diskretion wahren lassen, das finde ich ein schwaches Argument. Transparenz schafft da auch mehr Vertrauen. Und eigentlich müsste die ganze Bundesliga da deutlich transparenter werden mit ihren Finanzströmen. Also die große Reformbereitschaft, die noch im Frühjahr gelobt wurde, davon ist nicht viel übergeblieben.
Ja, das sehe ich ähnlich. Und noch dazu, Kommunikation und transparente Kommunikation, das sind natürlich auch 2 Fremdwörter, mit denen man im Erzgebirge so seine Schwierigkeiten hat. Ich kann mich noch erinnern, dass es die Idee war und auch den ersten Aufschlag gab im Dann war es wahrscheinlich so April, Mai auch vom Verein, wo man gesagt hat, in der schwierigen Lage müssen wir enger zusammenrücken und wollen auch ein paar Infos hier direkt rausgeben und können euch bestimmt noch dran
haben
erinnern.
Haben Sie ein YouTube-Video gemacht?
Genau, da gab es so ein Videoformat, wo sich Michael Vogt und Helge Leonhardt nebeneinander gesetzt haben, natürlich in ihrer etwas steifen Art, wie sie es halt immer machen, und haben so ihre aktuellen Dinge so berichtet und haben natürlich wieder auf Zusammenhalt und wir müssen zusammenrücken und zusammenhalten nochmal betont. Und ich fand es aber ein gutes Format an sich, sozusagen da zu sagen, wenn es nun mal nicht geht, dass wir uns im Stadion oder auf anderen Wegen begegnen, dann nutzen wir diese Möglichkeit und wir bringen jetzt, und das kann man sich auch nochmal raussuchen, war glaube ich auch schon eine Zusage, werden euch jetzt regelmäßig über diesen Kanal, über dieses Format Informationen zuliefern, und nichts ist passiert. Ja? Das ist jetzt ja Januar, und ich weiß nicht, ob es nochmal ein zweites Video dazu gab, aber auf jeden Fall hat man das wieder einschlafen lassen und hat jetzt keinerlei Informationen aus dem Verein über diesen Kanal preisgegeben. Das finde ich halt auch schade und ja, irgendwie eine vertane Chance. Nun gut, Thema Mitgliederversammlung, wie gesagt, da bin ich schon etwas enttäuscht über die Kommunikation, was jetzt mit der Mitgliederversammlung ist. Ich habe mir mal die Satzung angeguckt, also da steht drin, der Verein macht jedes Jahr eine Mitgliederversammlung. Jetzt bin ich kein Jurist, jetzt steht nicht drin, der Verein muss jedes Jahr eine Veranstaltung, eine Mitgliederversammlung machen. Es steht aber auch nicht drin, der Verein kann eine Mitgliederversammlung machen, sondern der Verein macht eine Mitgliederversammlung.
Also vereinsrechtlich musst du auch nur alle 2 Jahre eine machen.
Sie werden es ja irgendwo genau rechtlich geprüft haben und das wird ja alles auch so in Ordnung sein. Aber auch genau darüber kann man ja einfach mal transportieren und kommunizieren. Und solche Informationen setzen und sagen, wir hätten uns gerne mit euch zusammengesetzt. Ihr seid das höchste Gremium, ihr seid unsere Mitglieder. Ihr bestimmt auch, was im Verein passiert. Das muss man ja auch nochmal dazu sagen. Und dieses Jahr sind wir aber nicht in der Lage, das zu organisieren, aus den und den Gründen. Im nächsten Jahr gibt es wieder eine. So, das wäre, finde ich, eine passende Kommunikation, wo man nicht über das Ergebnis dann diskutiert hätte und zufrieden wäre, dass man diese Information bekommen hat. So hat man sie halt nicht bekommen und wird so stillschweigend einfach über den Rechenschaftsbericht dann einfach über die sozialen Kanäle informiert.
Aber es ist ja kein Rechenschaftsbericht, es ist eine Mitteilung. Also
es ist nicht der Rechenschaftsbericht, also ja, es ist genau, es ist nicht der Rechenschaftsbericht, es ist ein Auszug aus dem Rechenschaftsbericht. Und die Information, dass es der Rechenschaftsbericht, dass es ihn gibt, dass er vorliegt, geprüft wurde und die wichtigsten Themen, die der Verein bestimmt hat, werden jetzt kommuniziert.
Naja.
Kann man alles ein bisschen transparenter und offener machen.
Aber nun, die Kommunikation nach außen war ja noch nie die große Stärke von Erzgebirge Aue. Man ist da ja eher so, ja, man ist da eher so für sich und kommuniziert ja eher wenig nach außen. Das ist schon immer so gewesen. Das ist auch eine gute Tradition bei Aue.
Ja, aber das heißt ja nicht, dass es gut ist. Also, und
das habe ich damit
nicht und gesagt. Und nur weil andere es auch so machen, muss man es ja auch nicht, also kann man es ja auch besser machen.
Und ich bin auch Mitglied noch in einem anderen Fußballverein und die haben auch keine Mitgliederversammlung gemacht. So, nächstes Thema. Helge der Woche. Das ist auch schon das letzte Thema für diese Folge. Haben wir denn einen Helge der Woche? Haben wir Material, Martin?
Ja, und zwar hat Helge am Uniklinikum in Gießen beim Impfstart gegen Covid-19 mitgemacht und Intensivmediziner und Intensivpflegekräfte geimpft.
Was, zack, bloß? Wie kommst du denn darauf?
Ja, und zwar Helge Braun, mit dem ich dachte, im Flugzeug gewesen zu sein. Und ich wollte es einfach nur mal droppen an der Stelle, dass das doch ein schöner Tweet ist, dass auch ein Bundesminister und Kanzleramtschef jetzt beim Impfenstart mit dabei war. Und ich möchte natürlich trotzdem einen Tweet von Helge Leonhardt nominieren, und zwar den Tweet des Vereins, wo die Weihnachtsbotschaft ist, bleibt gesund, den Rest meistern wir gemeinsam. Und das ist ein sehr schönes Video mit einem sehr schönen Hintergrund in seinem Büro. Es sieht ein bisschen aus wie in einem italienischen Western. Ich frage mich, wo das Duell zu Amnun ist oder der Shutout, keine Ahnung. Aber es ist inhaltlich das Bekannte. Wir müssen uns klar machen, dass Profis Privilegien haben und müssen eine Demut und Dankbarkeit haben. Einige Mitarbeiterinnen sind aktuell in Kurzarbeit. Wir müssen bei finanziellen Mitteln noch aufholen. Aber die Zeit hat die wahren Probleme gezeigt, überfüllte Krankenhäuser, überforderte Politiker und verzweifelte Unternehmer. Er hat aber nochmal klargemacht, dass das Ziel ist, dass jetzt alle gesund bleiben sollen. Das hat oberste Priorität. Deshalb ist es auch gut, auf Sachen zu verzichten und dann in Zukunft befreiter zu sein. Und der Abschluss ist, wir werden diese Hürden überwinden. Die DNA ist uns gegeben. Und mit der DNA werden wir die Hürden der Zukunft meistern. Da bin ich mir sicher. Mein Wunsch ist, dass alle gesund bleiben.
Schön gesagt. Ich glaube, emotionaler kann er werden, wenn er seine Weihnachtsbotschaft im Stadion rüberbringt. Also ich glaube, dann wäre sie anders rübergekommen und hätte auch anders gelautet. Ja, der Pate von Aue hat gesprochen. Ne? Also ich habe auch so das Arrangement dieses Videos dann auch gedacht, okay, das ist jetzt der Arbeitsplatz. Und ja, das ist wirklich, also kann man sich ja vorstellen, wenn man zu ihm zitiert wird, ja, und dann vor dieser Tür steht, und dann, ja, einfach das ja, Aufmerksamkeitspotenzial oder auch die Nervosität, die dann einfach steigt, wenn man in dieses Zimmer auf diesen Ledersessel dann gebeten wird und dann Helge dreht sich dann um, während du schon sitzt sozusagen, und dann bricht das Feuer über dich herein. Kann ich mir tatsächlich sehr gut vorstellen. Und wer sich das Video nochmal anguckt, kann sich davon nochmal ein Bild machen und achtet mal darauf. Ich konnte mich tatsächlich nicht gut auf den Text konzentrieren, weil ich die ganze Zeit auf dieses Mikrokabel geguckt habe, was einfach das Mikrokabel hängt oder berührt einen Stempel, was auf einem Stempelkissen steht, auf diesem Schreibtisch. Und das Kabel führt aber dazu, durch seine Steifigkeit, dass der Stempel so halb schräg sozusagen angewinkelt steht. Und ich habe immer gedacht, gleich fällt der Stempel. Hat er nicht getan. Ich habe die ganze Zeit aber darauf angeguckt und habe mich erfreut an dem Ambiente, wie es in Helges Zimmer aussieht. Und Martin, Tobias, vielleicht werden wir da auch mal eingeladen und dann sitzen wir in diesem Raum, in diesem
Sessel. Wegen unserem Podcast herzitiert.
So sieht's aus, genau. Wir freuen uns drauf. Okay, wir freuen uns auch drauf auf Kommentare, auf Feedback. Wenn ihr was habt, kommentiert uns, liked uns auf den Kanälen. Ihr wisst, wo ihr uns findet. Uns macht es immer noch einen großen Spaß, euch hierüber zu unterhalten. Finden es super, dass uns so viele Hörerinnen und Hörer so treu sind und die Folgen hören. Teilt das auch nochmal, sprecht es gerne nochmal in euren Gruppen an, teilt es in WhatsApp-Gruppen. Uns freut es einfach, wenn wir hier einen großen Kreis an Aue-Fans ansprechen und sie darüber und damit unterhalten. Und damit, kommen wir zum letzten Punkt. Gleich kommt noch das Interview, was Martin mit Stefan vom SC Paderborn geführt hat. Das wird nochmal ein paar Informationen zur Lage in Paderborn euch aufzeigen. In diesem Sinne, bleibt gesund. Wir hören uns in 2 Wochen wieder nach den nächsten 2 Spielen. Bis dann, macht's gut.
Bleibt gesund, ciao, ciao.
Ja, bleibt gesund, aber bleibt jetzt auch dran. Es geht nämlich jetzt weiter mit dem Interview mit dem Stefan vom Padercast, den wir gewinnen konnten. Stefan betreibt seit einigen Jahren den Blog Schwarz und Blau und hat dann auch in der Zweitligasaison vor dem vorletzten Aufstieg, wenn ich das richtig mich erinnere, den Padercast mit mehreren Kumpels gegründet. Aber Stefan, du kannst dich ja vielleicht auch selber vorstellen.
Ja, hallo Martin. Ich glaube, ungefähr, was du gesagt hast, ist richtig. Ich betreibe den Blog Schwarz und Blau. Da entstand dann 2015 der Podcast Padercast, den wir inzwischen zu 5 machen. Und irgendwo zwischen den ganzen Auf- und Abstiegen genau ist das gestartet. Und auf Twitter findet man mich halt auch unter @schwarz-und-blau und irgendwo auch in den sozialen anderen Medien. Und ich bin froh, jetzt mit dir über das anstehende Spiel gegen Aue sprechen zu können.
Genau, aber zunächst wollte ich mit dir gerne über dein Buch reden. Du hast ja die Fußballfibel zum SC Paderborn 07 geschrieben. Ich habe das Buch auch jetzt gerade erst gelesen und fand es sehr lesenswert. Also du beschreibst da sehr gut die letzten Jahre, das Auf und Ab des SC Paderborns vom Aufstieg bis zum fast Abstieg, dann runter in die Regionalliga. Und da habe ich mich gefragt, wie schafft man es denn emotional, diese ganzen Auf- und Abstiege zu ertragen? Vom Himmel hoch jauchzen bis zu Tode betrübt in kürzester Zeit.
Ja, das weiß ich eigentlich auch nicht so genau. Ich meine, wenn man so ein Buch schreibt, dann lässt man das ja tatsächlich alles nochmal Revue passieren und versetzt sich nochmal irgendwie in die Zeit hinein. Und da merkt man schon, das ist echt irre, was man irgendwie durchgemacht hat. Und ich glaube, viel funktioniert mit Vergessen und eventuell auch mit dem einen oder anderen Bier auf dem Weg zu irgendeiner anstrengenden Auswärtsfahrt oder wieder davon weg. Weil das war die letzten Jahre in Paderborn tatsächlich der helle Wahnsinn, der sich abgespielt hat, den ich auch sehr ja, eng verfolgt habe, weil so auch ich ja sehr, sehr viel auch live im Stadion mit vor Ort war und mir viele Sachen auch auswärts angeschaut habe, die sich vielleicht kein normaler Mensch so gerne anschauen würde. Und ja, das war irgendwie dann ein tapferes Durchhalten. Und das ist dann vielleicht das Rezept, dass man einfach nur auf ruhigere Zeiten hofft, die ja anscheinend inzwischen, zumindest tabellarisch gesehen, einigermaßen beim SCP gerade eintreten.
Genau, ihr seid aktuell nämlich auf dem Tabellenplatz 11. Ihr habt gestern gegen Fortuna Düsseldorf noch gespielt. Das Spiel hatten wir ja noch nicht besprochen. Fortuna Düsseldorf hat 2-1 gewonnen. Ich glaube, die erste Halbzeit war Fortuna Düsseldorf klar dominant und auch überlegen. Aber in der zweiten Halbzeit gab es dann einige Feldvorteile doch beim SCP. Und es wäre aus meiner Sicht auch verdient gewesen, dass man sogar noch den Ausgleich erzielt. Wie siehst du das?
Ja, das sehe ich fast ähnlich. Also es wäre, sagen wir mal, nicht unverdient gewesen, aber am Ende hat das dann doch Düsseldorf in der Summe besser gemacht. Dem würde ich eine leicht bessere Note geben als uns, weil die ersten, ja, so 50, 60 Minuten ist am Paderborn-seitig tatsächlich nicht so viel passiert und war nicht wirklich die Leistung, an die man irgendwie anknüpfen konnte, die man teilweise schon gezeigt hat. Und man hat gesehen, dass Düsseldorf, die sind ja mit uns abgestiegen, einfach irgendwie schon weiter sind und auch aktuell gerade besser drauf sind und dann ja sich zwar ein bisschen zum Sieg gezittert haben, aber das dann doch verdient an die Düsseldorfer ging. Und ja, wir versuchen müssen, das vielleicht beim nächsten Mal ein bisschen besser zu machen, aber wo man vielleicht sieht, dass man vielleicht nicht zu den ganz großen Top-Teams in der Liga gerade in Paderborn gehört.
Wie würdest du denn die Saison insgesamt sehen? Ich sehe, dass ihr gerade am Anfang doch deutliche Probleme hattet. Ihr habt die ersten beiden Spiele verloren, auch wenn es Kiel, Hamburg starke Gegner waren. Dann gegen Heidenheim unentschieden gespielt. Dann gab es eine Reihe von Siegen, auch teilweise deutliche Siege. 4-0 in Darmstadt zum Beispiel, 2-0 gegen St. Pauli, 3-1 gegen Regensburg. Danach wieder eine Niederlagenserie. Und dann vor Weihnachten doch eigentlich auch nochmal eine gute Serie mit dem Unentschieden gegen Paderborn, Braunschweig, was sicherlich ein bisschen doof war aus eurer Sicht, aber dann mit einem Sieg in Osnabrück und dann ja auch noch dem erfolgreichen Pokalspiel gegen Union Berlin, was ihr auswärts gewonnen habt, ist nicht diese Saison auch so ein bisschen die Achterbahnfahrt der letzten Jahre in Kompakt?
Ja, vielleicht ein bisschen, aber das ist ja kein Vergleich dazu, wenn man sieht, wo man am Ende steht und wenn man ja diese Auf- und Abbewegungen die ganze Zeit hat, dann ist man ja normalerweise im soliden Mittelfeld und so ist das ja gerade bei uns. Wir erleben, glaube ich, eine ja recht normale Saison, wo man immer mal wieder besser, mal schlechter spielt. Man hat kleinere Serien von Siegen und dann mal wieder, wo weniger los ist und das ist halt genau das, was hier gerade passiert und was, glaube ich, recht typisch ist für einen Absteiger, der sich erstmal wieder zurechtfinden muss in der Liga, der natürlich viel Bewegung im Kader hat, auch in Anbetracht der Tatsache, dass wir zum Saisonende auch etliche Verträge haben, die auslaufen, dass da auch Spieler ja sich vielleicht auch Gedanken machen und nicht mehr so voll da sind mental, weil man halt einfach auch mit ganz viel Zeug so nebenbei beschäftigt ist, was Karriereplanung und so angeht und da halt genug Faktoren zusammenkommen, dass man sagen muss, ja, das ist halt das Erwartbare, was passiert, also was eigentlich normalerweise passiert, wenn du absteigst, dass es halt nicht sofort wieder hochgeht und normalerweise auch nicht sofort wieder runtergeht, sondern dass man sich einfach ja in der Liga so ein bisschen einfindet und das mal besser und mal schlechter gelingt und ja, so wie es gerade gelingt, ist es, glaube ich, ich würde sagen, in der normalen Range, die man irgendwie erwarten würde.
Also ist auch eine komplett langweilige Saison interessant für dich?
Na, sagen wir so, in der Form interessant für mich, dass ich das einfach mal erleben möchte. Ich meine, es ist natürlich auch interessant zu sehen, wie sich neue Spieler entwickeln, wie sich allgemein der SCP weiterentwickelt. Also das ist vielleicht tabellarisch langweilig, sportlich passiert natürlich schon einiges und auch vielleicht im restlichen Umfeld des Vereins. Aber gerade in der Corona-Saison, wo ich davon ausgehe, dass ich kein Spiel live im Stadion sehen werde, das SCP, bin ich ganz dankbar vielleicht dafür, dass da auch nicht viel Großartiges passiert, weil ich mich ja dann ärgern würde, dass ich nicht dabei bin und einfach sage, okay, dann ist das halt jetzt mal die Saison, die ich mir sowieso schon lange gewünscht habe und dass ich dann irgendwie nicht im Stadion bin, das kann ich noch eher irgendwie verzeihen oder damit umgehen, als wenn ich dann irgendwie nicht erleben würde, wie das dem Verein irgendwie was besonders Gutes oder was besonders Schlechtes passiert.
Eine Anekdote zu eurem Podcast ist ja auch, dass ihr noch nie die Klassenerhalt geschafft habt, seitdem ihr den Podcast gestartet habt. Es könnte ja diese Saison mal so weit sein.
Ja, das ich vermute, genau darauf wird es hinauslaufen, auch wenn einige bei uns immer schonungslos optimistisch sind. Aber ich bin da in der Form optimistisch, dass da ja nicht viel passieren wird.
Beliebt beim Padercast war auch Ben Zolinski, der ja aktuell in Aue auch eine gute Rolle spielt. wie ich finde. Er hat sich ganz gut eingelebt. Du hattest ja gerade auch schon über Ab- und Zugänge gesprochen. Ben Zolinski ist aber neben Klaus Jasula wahrscheinlich der namhafteste Abgang vor der Saison gewesen, oder?
Also vielleicht der namhafteste, der am bekanntesten.
Luca Kilian noch?
Genau, Kilian hätte ich mich jetzt auch noch genannt, weil der, der ist zwar noch jung und aufstrebend, aber der hat sich bei uns ja als Riesentalent nochmal ja, ins Schaufenster gestellt und gezeigt, dass der ja, vielleicht für Höheres berufen wurde. Ich weiß gar nicht, wie er gerade in Mainz irgendwie auftritt. Ich meine, Mainz ist sowieso nicht so gut drauf, aber der ist dann vielleicht noch ein anderer namhafter Abgang gewesen, neben halt den beiden genannten von dir.
6 Spiele hat er in Mainz gemacht, war aber seit November nicht mehr im Kader, beziehungsweise ohne Einsatz im Kader. Habe ich gerade nochmal nachgeschaut. Bei den Neuzugängen hattet ihr dann doch auch einige namhafte Leute, die aber keine große Rolle spielen. Zum Beispiel Maximilian Thalhammer, der aus Ingolstadt kam, Marcel Correa, den man ja auch noch aus Kaiserslautern und Regensburg kennt. Ihr hattet Marcel Heller, ja auch als ganz bekannten Spieler von Darmstadt unter Dirk Schuster. Wie bewertest du die Neuzugänge, die ihr hattet vor der Saison?
Na, insgesamt, ja, also da, bei einigen, die du jetzt schon genannt hast, zum Beispiel Thalhammer, war ja das Problem, dass er lange verletzt war. Der ist leider früh quasi ausgefallen und konnte halt nicht spielen, war jemand, aber wo ich mich sehr gefreut hatte, dass wir uns den geholt haben. Wir haben auch, hast du ja schon genannt, ein bisschen Erfahrung uns geholt mit Heller und auch ein Terrazino. Und ja, ich finde auch, das ist halt wie eigentlich immer, wenn du ja ganz viel Rotation hast im Kader. Einige machen sich ganz gut, einige halt nicht so gut. Und auch da befindet sich das im normalen Rahmen. Also wir haben ja mit Chris Führig jemanden vom von der zweiten Mannschaft des BVB geholt, der hier wirklich eine gute Leistung vollbringt und irgendwie gut eingeschlagen ist. Dagegen haben wir aber auch einen Owusu, der wirklich sehr, sehr unglücklich gerade agiert und noch kein Tor geschossen hat und immer seine Einsatzminuten bekommt, aber das Tor will einfach nicht fallen. Da haben wir halt ja die, ja, also diese gesunde Mischung von Spielern, wo es klappt, wo es nicht klappt. Und wenn ich vielleicht auf unsere letzte Abstiegssaison gucke, wo wir von der ersten in die zweite Liga abgestiegen sind, da war das nochmal von den Transfers und wie die funktioniert haben, nochmal ein Stückchen anders. Da war, gab es viel, viel größere Fehlschläge und so ist das, wie es gerade ja, sich entwickelt und welche Spieler hier quasi auch dann schnell angekommen sind im ja, Rahmen, wie man sich das vorstellen würde und wie ich das auch quasi erwartet und erhofft habe.
Wenn man sich euren Sturm anschaut, und habt ihr mit Srebeni und Führig 2 Stürmer, die 6 Tore schon erzielt haben, was denke ich auch nach dem 14. Spieltag eine ordentliche Statistik ist. Dazu hat auch noch Sven Michel gespielt. Aber beispielsweise Strelý Mamba spielt diese Saison gar keine Rolle mehr bei euch.
Das ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig, weil es gab ja da eigentlich schon einen Wechsel, der durch war, wo er dann beim Medizincheck in Köln noch durchgefallen ist. Und das, glaube ich, eine ganz, ganz schwere Situation für ihn war, weil eigentlich, er ist da, glaube ich, schon, gab schon Bilder, wie er in Köln mit angekommen ist zum Medizincheck mit Kölner Mund-Nasen-Schutz irgendwie auf. Also er war quasi weg und jetzt wiederzukommen und auch vielleicht, dass A, die Verletzung auskurieren, B, auch dieses ja, psychische Loch irgendwie auszugleichen, dass du ja gescheitert bist mit dem Wechsel, das könnte viel eine Rolle spielen, dass er gerade nicht zum Zuge kommt, weil vielleicht auch er sich intern also nicht so verhalten hat, wie man sich das gewünscht hat, wenn jemand den Verein wechselt. Also dass dann vielleicht doch Sachen nachgetragen werden, das weiß ich aber nicht. Und dass er vielleicht einfach auch dann gerade nicht nah genug am ja, Kader dran ist oder an einem Einsatz. Also ich würde mich, also ich sag niemals nie, ich meine, wir haben mit Johannes Dörfler, ein Spieler, der sollte eigentlich auch in der Sommerpause gehen und ist jetzt Stamm, Rechtsverteidiger, wurde umgeschult von vorne nach hinten, also und hat eine Vertragsverlängerung jetzt bekommen bis 2024, also es gibt auch Spieler, die eigentlich schon weg waren, die dann ja dann plötzlich doch hier zu Stammspielern werden, aber aktuell ist, glaube ich, der Weg für Mamba noch sehr, sehr weit und man wird vielleicht eher bestrebt sein, ihn ja gewinnbringend zu verkaufen, als ihn nochmal irgendwie zu integrieren ins Team, so ist zumindest mein Gefühl von draußen, ohne da tiefere Einblicke zu haben.
Ähnliches ist ja mit Sebastian Strodig der Fall. Er hat ja auch seit Sommer noch gar nicht gespielt und aktuell scheinen ja auch Vasiliades und Collins suspendiert zu sein, die man ja auch von euch noch aus der Bundesliga kennt. Das ist schon also von außen ein bisschen verwunderlich.
Ja, ich würde jetzt nicht suspendiert sagen bei den beiden. Die sind, glaube ich, einfach erstmal aus dem Kader rausgenommen, weil da wohl auch die Zeichen darauf stehen, dass die eigentlich wechseln wollen und sollen. Wie und wann das passiert, da bin ich gespannt. Ich meine, du kannst im Winter leider auch nicht, was heißt leider, du solltest im Winter auch nicht alle Spieler abgeben, weil für jeden, den du abgibst, brauchst du 9 Spieler. zumindest ist das oft so. Also ja, da gibt es tatsächlich ein paar Personalien, die also die irritieren oder die sorgen für mehr Unruhe, als das vielleicht gut ist, aber das ist dann halt im Rahmen des Managements, dass man das irgendwie vernünftig steuert und auch hinbekommt. Zu Stodig würde ich vielleicht noch gerne sagen, der ist, glaube ich, einfach leistungstechnisch langsam raus, also für den Reiz aktuell bei der Besetzung der Abwehr nicht, sich da irgendwie in den Fokus zu spielen, und mich würde nicht wundern, wenn das sagen wir mal, Richtung Karriereende geht, oder vielleicht sucht er sich nochmal einen Verein in der Umgebung, eine Liga tiefer, keine Ahnung, aber da wird wohl das Zeichen darauf stehen, dass der jetzt seinen Vertrag hier irgendwie noch so lange hat, wie es geht, und dass man ihn dann im Anschluss im Verein unterbringen möchte, weil er ja doch eine sehr, sehr starke Identifikationsfigur in Paderborn ist, mit dem kleinen Ausrutscher, dass er mal für ein Jahr in Düsseldorf war, aber sonst ist er Paderborner, ist hier geboren, hat hier in der Jugend gespielt und die meiste Zeit seiner Profikarriere verbracht. Den wird man auf jeden Fall am Verein binden wollen, wenn er weiter im Fußballgeschäft arbeiten möchte.
Identifikationsfigur ist, glaube ich, ein gutes Stichwort. Der SC Paderborn gilt ja allgemein doch als graue Maus, beziehungsweise wurde ja oft früher als sehr stark auf seinen Mäzen und Vereinspräsidenten Wilfried Finke reduziert, der über seine Möbelhauskette auch in NRW relativ bekannt ist. Wie würdest du denn die Entwicklung des SC Paderborn mit Steffen Baumgart als Trainer beschreiben? Also ist Steffen Baumgart aktuell die große Identifikationsfigur beim SC Paderborn? Und was würde passieren, wenn Steffen Baumgart entlassen wird? Ich habe auch noch eine Zahl vorbereitet. Der hat aktuell 145 Spiele und dabei einen relativ guten Punkteschnitt von 1,66 Punkten.
Ja, ich glaube, Steffen Baumgart im Padercast wurde es, glaube ich, irgendwann mal gesagt, ich glaube von Marco oder so, er gibt dem Verein ein Gesicht, was er gar nicht hat. Also wie du schon sagst, der SCP, der ist halt nicht der Verein mit großer Strahlkraft, und viel verbindet man mit ihm erstmal vielleicht auch nicht als irgendwie die Achterbahnfahrt und die Möbelkette durch das Engagement von Finke, der vor 2 Jahren verstorben ist. Aber ja, Baumgart ist natürlich eine Figur in Paderborn, die letzten Jahre den Verein halt maßgebend geprägt hat, nicht nur dadurch, dass er halt hier erfolgreich Trainer war, sondern weil er auch so ein vielbeschworener Typ ist. Also mit Baumgart kann man was anfangen. Ich glaube, er ist auch immer, man liebt ihn, man hasst ihn. Ich glaube, im Fußball mögen ihn mehr, als ihn nicht mögen, weil er eine sehr offene, direkte Art hat, die tendenziell positiv ankommt bei den ganz vielen glattgebügelten Persönlichkeiten, die man im Fußball hat. Und der ist halt an Wichtigkeit kaum zu unterschätzen. Das hat man ja gemerkt, als auch durch die Veränderung in der Geschäftsführersport-Position, wo zarte Töne erklungen sind von Wohlgemut, dass man vielleicht auch über Baumgart nachdenken sollte, was sehr, sehr missliebig aufgenommen wurde in Paderborn im Umfeld, weil der halt wirklich fast unantastbar hier irgendwie ist und er natürlich super wertvoll ist. Wir aber auch wissen, dass gute Trainer bleiben nicht lange bei uns. Da hatten wir schon einige. Bei uns haben viele den Sprung nochmal nach oben geschafft. Ein André Breitenreiter ist ja einer, der da als letztes auch dann von uns dann zum Erstligaverein gewechselt ist. Und auch ein Baumgart, der hat ja noch einen Vertrag bis Saisonende, wo man immer gucken muss, wie lange kann man den noch halten, wie lange will er noch bleiben und wann geht er dann mal doch woanders hin. Das wird dann schwierig, also da wird jemand in große Fußstapfen treten. Aber bis es soweit ist, genieße ich, glaube ich, noch die Zeit, die er da ist, und freue mich, dass wir halt doch einer der coolsten Trainer des Profifußballs in Deutschland haben.
Wirtschaftlich ist der SC Paderborn ja ausgegliedert worden vor einigen Jahren. Ihr hattet dann aber das Versprechen damit auch war verbunden, was dann von der Vereinsführung geschaffen wurde, dass man auch lokale Investoren sucht. Mein Stand ist aber auch bisher, dass ihr gar keine Investoren gefunden habt. Wie steht es denn aktuell wirtschaftlich um den SC Paderborn jetzt gerade, wo die Zuschauereinnahmen führen und wo ja auch, was hast du schon anklingen lassen, ja absehbar ist, dass es in der Rückrunde vielleicht auch gar keine Zuschauer geben wird. Weißt du da irgendwas von eurem Verein?
Also so wie ich das mitbekommen habe, hat man da sehr konservativ geplant, und zwar mit 0 Zuschauern für die ganze Saison. Also ich glaube, man ist da wirtschaftlich so aufgestellt, dass man nochmal diese komplette Corona-Saison übersteht, auch wenn keine Zuschauereinnahmen da sein werden. Also ich glaube, da hat man seine Hausaufgaben gemacht, auch aus Fehlern gelernt, die man vielleicht in der Vergangenheit gemacht hat, wo man ein Stück weit an manche Sachen zu optimistisch und blauäugig herangegangen ist. Ich glaube, da ist man aktuell ja, konservativ unterwegs, was dann die Planung angeht. Und deswegen sehe ich da eigentlich von dem, was man mitbekommt, keine Gefahr für die, ja, für den Verein oder halt für die entsprechend ausgegliederte Gesellschaft.
Du weißt jetzt aber auch noch nicht, ob die Erstligasaison mit einem Überschuss abgeschlossen wurde. Das ist ja auch anzunehmen, dass man versucht hat, gar nicht sportlich alles rauszuholen, sondern ein bisschen auch finanzielle Rücklagen zu bilden.
So ist es, glaube ich. Man sieht es ja an den Transfers, die man damals getätigt hat beim Aufstieg, wo man in der Sommertransferperiode nur, glaube ich, einen Spieler, der geholt hat, der Geld gekostet hat, der irgendwie 300.000 Euro Ablöse gekostet hat und man sonst eigentlich sich zurückgehalten hat. Also man hat da, glaube ich, das Erstliga-Jahr eher als Bonusjahr mitgenommen, um sich wirtschaftlich nochmal besser aufzustellen als viele andere in der zweiten Liga und das dementsprechend auch dann dafür sorgen wird, dass wir halt ja, keine Probleme haben in der Zukunft oder nicht große Probleme haben, wenn es wirtschaftlich mal nicht so gut läuft in einer Saison.
Zum Schluss möchte ich noch gerne zwei Anekdoten aus deinem Buch ansprechen. Und zwar beschreibst du in deinem Buch eine Auswärtsfahrt, die du gemacht hast im März 2019. Da bist du nämlich nach Aue gefahren. Und zwar war das kurz nachdem ihr ein Interview mit Steffen Baumgart im Podcast geführt habt. Und es gibt zwei Anekdoten zu dem Spiel. Du wurdest anscheinend von relativ vielen Leuten im Stadion auf dieses Spiel angesprochen. Du fandst den Auer Nudeltopf sehr gut und außerdem gibt es noch eine Anekdote zu Dampf. Was hat es damit auf sich?
Genau, also diese Aue-Auswärtsfahrt war doch einer der coolsten, die ich so hatte. Ich meine, tut es mir nicht für ungut, ich werde selten nach Aue wiederkommen, weil der Weg echt verdammt weit ist.
Ist er ja selbst für mich.
Und das Problem ist, ich hatte wirklich Aufwand, da überhaupt hinzukommen, weil ich die Nacht davor nach Paderborn fahren musste, um von da loszufahren. Habe erst noch in Paderborn übernachtet, weil ich ja auch nicht mehr da wohne. Und dann hinfahren, zurückfahren. Also das hatte sich sehr gelohnt. Genau, also es war damals, die dabei waren, können sich vielleicht erinnern, dass es Pyrotechnik im Paderborner Block gab und kurz vorher hatte der SCP getwittert vor dem Spiel nach der Pressekonferenz, dass die Zuschauer ordentlich Dampf machen sollen, was akustisch gemeint war, dass man da lautstark die Spiele unterstützen sollte und da hatte man mir aber dann schon, bevor diese Einlage dann stattfand, schon gesagt, ja, es wird Dampf gemacht, man nimmt das ernst, was der Verein sagt und hat mir schon vorher angekündigt, dass er wohl Pyrotechnik zu sehen sein wird und dann ist das auch passiert und das war eigentlich ganz nett an dem Tag, genau.
Genau, das waren auch die letzten beiden Spiele, also ihr hattet das Spiel 2-1 verloren und danach seid ihr ja noch relativ souverän aufgestiegen, das war so eine Art Kehrtwende und vor dem letzten Heimspiel in Paderborn hatten wir uns ja auch getroffen, es war im September 2018, hatte Aue da 0-2 verloren, das war glaube ich auch ein Spiel, wo ich jetzt keine großen Erinnerungen dran habe spielerisch, das war ein schwacher Auftritt von Aue, was erwartest du denn vom Spiel am Samstag spielerisch?
Ach ja, das, wenn ich mal Fußballexperte wäre, das kann ich dir gar nicht so genau sagen. Ich glaube, ich kann das so gut wie gar nicht einschätzen, weil ich gar nicht genau weiß, wie ihr gerade drauf seid und wie ihr so spielt. Ich habe nur gesehen, ihr habt euer Auftaktspiel gewonnen zum neuen Jahr und gehe einfach mal davon aus, dass das am Sonntag spielen wir, glaube ich, anders läuft und wir da gewinnen werden und das so läuft wie beim letzten Mal, wo wir uns zufällig vorher im Bus getroffen hatten und wir diesmal wieder 2-0 gewinnen.
Genau, ansonsten hattest du auch als Anekdote in deinem Buch geschrieben, dass du das Tippspiel gewonnen hast mit 2-1 Tipps beim SC Paderborn. Und das ist auch ganz witzig, weil ich auch immer 2-1 bei Tippkick tippe, also gerne und damit auch gerade ganz oben stehe. Ich hatte jetzt erwartet, dass du ein 2-1 tippst. Warum tippst du nicht 2-1?
Es gibt ja keine Punkte, deswegen bin ich da ein bisschen, bisschen mutiger.
Sehr gut. Dann vielen Dank für deine Zeit. Ich wünsche euch alles Gute für die Saison. Ich glaube, dass ihr auch mal euch über eine entspannte Saison freuen würdet und ich würde mich auch freuen, wenn wir uns dann zum Rückspiel wiedersehen.
Das wäre sehr schön und wenn nicht, dann wird sich irgendwann nochmal hundertprozentig eine Situation ergeben. Danke dir.
Ciao.
Ciao.